Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast zu moderner Zusammenarbeit. Ich bin wieder Florian und auch heute suchen wir natürlich wieder nach dem einen gewissen Etwas, was moderne Arbeitsweisen ausmacht, was Teams besser alignt, was Teams besser performen lässt, was den Menschen vor allem in der Organisation auch wieder in den Vordergrund und vor allem auch in den Mittelgrund rücken kann. Und dazu habe ich einen Gast hier eingeladen, die sich auf jeden Fall mit New Work auskennt, die schon seit Jahren in dem Umfeld aktiv ist und die vor allem das Thema, den Menschen in den Vordergrund zu rücken und auch in den Mittelpunkt zu stellen, sich auskennt und da auch schon ganz viele Organisationen zu berät und auch selber ganz aktiv ist und auch viel dazu schreibt. Deswegen erstmal, Andrea, herzlich willkommen.
Hallo, lieber Florian, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Stell dich doch einmal unseren ZuhörerInnen da draußen ein bisschen vor.
Also sehr gerne. Ja, hallo, mein Name ist Andrea König. Mich kann man eigentlich in drei Rollen vielleicht beschreiben. Auf der einen Seite schon ganz, ganz lange im HR-Management in einem nationalen Konzern bei uns in Österreich in Wien in der Branche Energie tätig. Also da kommt auch meine ganze praktische Erfahrung, die du ja schon kurz erwähnt hast, her. Ich habe dann vor mittlerweile, glaube ich, schon 8 Jahre ist es her, einen eigenen Blog gestartet, Karrieregeflüster, wo ich mich jetzt eigentlich in den letzten Jahren sehr spezifisch auf New Work spezialisiert habe, weil ich gemerkt habe, das Thema ist da, aber es ist nicht greifbar. So viele können mit dem Thema nichts anfangen, wissen nicht, okay, ist das jetzt nur der Obstkorb oder geht es jetzt auch um was anderes? Und ich habe halt versucht, wirklich bei Karrieregeflüster dieses ganze Portfolio, was da dahinter steckt, aufzuarbeiten und Einblicke zu geben, was heißt New Work, was meine ich damit, was gehört da dazu, ja, was verbirgt sich dahinter? Und da vielleicht noch der Fokus eben auch in Richtung mentale Gesundheit, weil das eben auch so ein bisschen so ein Herzensthema ist und ich da vor 1-2 Jahren eine Ausbildung auch begonnen habe oder abgeschlossen dann auch habe in Richtung Mentaltraining und Burnout-Prävention, weil ich halt merke, dass dieses Thema gerade auch ja sehr, sehr präsent ist und auch in Zukunft immer wichtiger wird. Und ja, die dritte Säule quasi oder ja der dritte Bereich, ich bin auch Mama. Mein Kleiner wird jetzt 3 Jahre alt und ja, das ist, glaube ich, so dieses Gesamtpaket, was mich ganz, ganz gut beschreibt und vielleicht auch ein bisschen mehr greifbar macht.
Ja, das macht es für viele da draußen, glaube ich, auch sehr gut greifbar und ich glaube, da haben wir einen schönen Mix aus, sagen wir mal, Konzernwelt, in der du dich bewegst, wir haben deine Selbstständigkeit, in der du aktiv bist, wo du ganz viel auch mit anderen Leuten dich austauschst und wir haben die private Andrea, die eben auch ihr Leben lebt neben der Arbeit und auch die Dinge natürlich in Einklang bringen muss, weil darum geht es ja viel bei New Work auch. Normalerweise stelle ich mal die Frage, was für dich modernes Arbeiten bedeutet. Heute nehmen wir, glaube ich, die Frage dann auch direkt so auf, was bedeutet für dich eigentlich New Work? Du hast schon so 1-2 Dinge angeschnitten, aber beschreib das doch nochmal so im gesamten Kontext, was New Work für dich ausmacht.
Sehr gerne. Also man könnte es eigentlich synonym verwenden, weil ich habe ja auch gemerkt im Vorgespräch bei uns, bei euch ist ja der Begriff Modern Work eher mehr ausgeprägt als New Work. Vielleicht ist das auch ein kleines Spezifikum zwischen Österreich und Deutschland. Also kann auch sein, bei uns ist der Begriff New Work noch nicht ganz so ganz negativ behaftet, wenn auch sehr kritisch gesehen, was ja auch okay ist. Für mich persönlich ist New Work eigentlich, macht es jetzt auch nicht leichter, aber eine Haltung. Für mich ist es einfach, das ist auch der Gegensatz zu, wenn man will, Old Work, wenn man jetzt den Gegensatz herstellen möchte, so zu früher quasi zum Arbeitgeberinnenmarkt und jetzt zum Arbeitnehmerinnenmarkt. Es ist einfach eine Haltung, die sich da verändert hat, eine Perspektive, eine Sichtweise. Wie schaue ich auf ein Unternehmen, wie schaue ich auf meine damals eben noch Ressourcen, Human Resources. Heute ist man ja von dem Begriff auch sehr stark auch abgekommen, weil man den Menschen ja nicht nur als Ressource, Gott sei Dank, mehr sieht, sondern wirklich als Individuum mit all seinen Fähigkeiten, Qualifikationen, Perspektiven, Ideen, Innovationen etc. Also für mich ist das eher so wirklich eine Haltung. Wie schauen Organisationen auf ihre Mitarbeitende, auf ihre Bedürfnisse, wie geht man drauf ein und wie möchte man auch als Unternehmen Personen wirklich langfristig und nachhaltig im Arbeitsprozess auch halten können.
Ist New Work dann eher wirklich so ein reines Personalthema? Du hast jetzt sehr viele Themen angesprochen, wo es so um Mitarbeitenden zu halten geht, zu empowern, einzusetzen. Ist das, was New Work für dich ausmacht oder gibt es da noch theoretisch gesehen mehr, was du in diesem Kontext dann auch siehst?
Ich würde sagen, also wenn ich es immer ganz kurz fasse, ist es eigentlich so, den Mitarbeitenden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Das meine ich auch mit diesem Perspektiven-Shift quasi, weil früher hat man wirklich Mitarbeitende als Ressource gesehen, die da und dort eingesetzt werden und quasi ihre Arbeit verrichten. Und jetzt ist quasi der Shift weg von Fokus auf Prozesse zum Beispiel hin zu Mitarbeitenden und die dann wirklich sozusagen, ja, weil man auch gesehen hat, dass Mitarbeitende eben diese wertvolle Ressource sind, die ja natürlich auch aufgrund der Demografie immer knapper wird. Und deshalb ist ja auch dieses Umdenken dann passiert. Also ich weiß nicht, vielleicht macht es das Thema hoffentlich jetzt ein bisschen greifbarer, aber für mich ist eben dieser Perspektivenwechsel ganz, ganz zentral.
Ja, definitiv. Lass uns mal ganz kurz über deine zweite Rolle so ein bisschen sprechen, Karrieregeflüster, damit die Leute es auch noch ein bisschen einordnen können. Du hast mit einem Blog gestartet, das ist jetzt 8 Jahre lang, hast du jetzt über diese Themen dann auch geschrieben. Vielleicht mal so eine kleine Historisierung. Was war denn vor 8 Jahren und was ist denn heute? Was hat sich so in dieser Reise denn so alles getan? Also worüber hast du früher geschrieben? Sind das die gleichen Themen wie heute oder hat sich da jetzt auch über diese 8 Jahre in der Arbeitswelt etwas getan?
Ich finde das eine sehr schöne Frage, weil ich auch wirklich zurückdenken muss und mir vorher, wie du schon gesprochen hast oder wie du die Frage gestellt hast, schon aufgefallen ist, okay, es hat sich eigentlich wirklich sehr, sehr stark verändert. Muss ich sagen, die Intention war auch, also ich war damals, also meine Rolle hat sich auch im Firmenkontext verändert. Ich war damals im Recruiting tätig, das heißt sehr operativ natürlich hier stark auch in der Vermittlung bei uns, bei den Stellen, bei den Führungskräften und den Talenten draußen. Und mir ist eigentlich aus diesem Kontext herausgekommen, ich möchte die Firmenseite oder auch die Seite des Recruiters mehr in den Fokus stellen, aber mehr nach außen bringen, sodass die Leute, die sich bewerben, also muss ja nicht bei uns sein, sondern generell auf Jobsuche sind, damit die einen besseren Eindruck bekommen, was geht quasi auf der anderen Seite so ab, was passiert da, welche Themen landen da oder worüber macht man sich da Gedanken, wo sind vielleicht auch Unsicherheiten auf der anderen Seite, sodass dieses Mysterium Bewerbungsgespräch, und so hat es eigentlich begonnen aus diesem Mysterium, Bewerbungsgespräch, dass das ein bisschen greifbarer wird auch für die andere Seite. Also mir war immer wichtig, nach außen zu transportieren, das ist ein Gespräch auf Augenhöhe. Und auch wenn ein Talent quasi in ein Unternehmen kommt und sich um einen Job bewirbt, dann sollte das auf Augenhöhe sein. Und das Talent sollte genauso Fragen und kritische Fragen stellen und sich dann auch wirklich die Zeit nehmen, hier eine fundierte Entscheidung zu treffen und nicht darauf zu warten und darauf zu hoffen, oh Gott, habe ich mich jetzt richtig verhalten? Habe ich jetzt nicht den falschen Satz in den Mund genommen oder habe ich da jetzt niemanden verärgert oder ist das jetzt nicht gut angekommen? Sondern wirklich bei sich zu sein und zu sagen, so bin ich und ja, nehmt es mich so, wie ich bin oder wir passen dann einfach nicht zusammen und dann ist es auch okay für beide Seiten. Also mir war das eigentlich, das war so die Intention, wirklich von null zu starten. Und es hat sich dann ganz stark, muss ich sagen, in der Corona, also Covid-Pandemie-Zeit, hat sich dann eigentlich sehr, sehr stark in Richtung New Work und den dazugehörigen Trends entwickelt. Wahrscheinlich auch, wie wir es ja alle miterlebt haben, aufgrund der Digitalisierung, die da ganz stark passiert ist. Da ist ja ganz, ganz viel auch in der Organisation, in der Unternehmenskultur, in der Technik, also da hat es ganz, ganz viele Einflussfaktoren gegeben und das hat dann natürlich auch den Blog in diese Richtung dann geprägt.
Ja, das glaube ich sehr, sehr gut. Vielleicht schon mal so ein kleiner Giveaway für die Leute da draußen. Wenn ihr euch irgendwo bewerbt, nehmt es mit, was Andrea gesagt hat. Stellt auch Fragen. Also das ist so wichtig. Es geht, glaube ich, gerade in der heutigen modernen Arbeitsweise oder in der New Work Welt sehr darum, dass beide Seiten halt auch zusammenpassen. Und das kann man nicht herausfinden, wenn ich mir von dem potenziellen Arbeitgeber halt 1000 Fragen stellen lasse. Aber ich selbst gar keine Stelle, wie die Arbeitsweise ist, wenn mir Technik wichtig ist, wenn mir die Hardware-Ausstattung wichtig ist, wenn mir bestimmte Vorgehensweisen in Teams wichtig sind, wenn ich nach Scrum arbeiten möchte, dann stellt diese Fragen auch und schaut, dass ihr da zusammen gucken könnt oder fragt ganz bewusst nach einem Probearbeitstag. Also geht da ruhig auch in diesen Impuls rein und sagt so, hey, ich würde das Team gerne mal kennenlernen. Also lasst euch nicht irgendwo einstellen, wo ein Personaler oder eine Personalerin euch für ein Team einstellt, was ihr vorher nie kennengelernt habt. Das ist ja so eine Blackbox, das ist ja so gefährlich, das kann gut gehen, das kann total aber auch in die Hose gehen und nach hinten losgehen und nach einem halben Jahr habt ihr keine Lust mehr dort zu arbeiten. Also Vielleicht könnt ihr die alten Blogposts von der Andrea nochmal lesen und da schauen, wie ihr euch vorbereiten könnt. Aber ich merke das immer wieder, dass es immer noch so ein bisschen State of the Art ist, dass viele Leute sich da gar nicht trauen, so detaillierte Fragen zu stellen. Oder dass mir Leute auch erzählen, ja, da kam halt jemand ins Team, aber haben wir halt vorher nicht kennengelernt. Und dann frage ich mich immer, huh, das ist nicht New Work. Also man sollte sich schon irgendwie so auf Augenhöhe vorher mal ein bisschen kennengelernt haben. Ich meine, dass man das nicht vollständig alle Fragen klären kann, ist klar, dafür gibt es eine Probezeit, aber so ein paar Dinge sollte man schon durchaus klären können. Aber spannend auf jeden Fall diese Reise, die du dann auch so ein bisschen durchgemacht hast. Jetzt hast du gesagt, du hast eine weitere Reise durchgemacht und das ist das Thema, um das es heute so ein bisschen geht. Du hast dich mit dem Thema mentale Gesundheit beschäftigt, weil du auch gemerkt hast, dass im New Work-Kontext das Thema zum einen ja sehr stark aufkommt, weil man erkannt hat, dass es etwas ist, über das sich die Organisation und jeder Einzelne Gedanken machen muss, weil man das eben nicht mehr so unter den Tisch kehren kann. Und das andere ist, weil es eben sehr präsent ist, weil es eben auch das Gesundheitssystem gerade sehr stark auch belastet. Die Krankheitstage, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber ich glaube, der Krankheitsstand in Deutschland ist sehr, sehr hoch. Ich weiß gar nicht, ob er so hoch gerade ist, wie er je war, aber die Zahlen sind auf jeden Fall sehr hoch. Die Anzahl der Burnouts sind sehr hoch. Die Leute, die zumindest externe Hilfe brauchen, ist relativ hoch. Und vielleicht haben die Leute es früher einfach noch nicht gesagt und das sind jetzt die realen Zahlen. Vielleicht ist es aber auch durch die Art der Arbeitswelt, die wir geschaffen haben, so ein bisschen entstanden. Und jetzt beschäftigst du dich mit diesem Thema, also mentale Gesundheit. Da vielleicht auch noch einmal so ein bisschen die Frage, warum hast du das gemacht, warum hast du das erkannt und warum ist das gerade so wichtig in der modernen Welt?
Mhm. Ja, danke für die Frage. Da gibt es auch, würde ich mal sagen, zwei Perspektiven bei mir. Die eine, dass ich selbst quasi betroffen bin. Also ich habe seit, da war es noch gar nicht so modern, unter Anführungszeichen, ohne das jetzt abzumindern. Aber ich, seit ich, glaube ich, 15 oder 16 Jahre alt bin, habe ich Panikattacken. Also das hat noch gar nichts mit der Arbeitswelt quasi damals natürlich zu tun gehabt, weil ich ja damals noch in der Schule war. Es hat sich aber natürlich dann auch wirklich von dieser Jugendzeit in die Arbeitszeit dann auch transformiert. Das heißt, es gab da natürlich auch Situationen im Arbeitsumfeld, also sprich, weil wir vorher auch gerade das Thema Recruiting hatten, wo ich in einem Bewerbungsgespräch gesessen bin und ja damit zu kämpfen hatte und ich in dem Moment nicht wusste, was soll ich jetzt tun? Ich bin die Rekruterin, ich bin die, die die Fragen stellt. Da sitzt vor mir jemand, der total nervös ist und der sich nur denkt, oh Gott, bitte, hoffentlich geht das schnell vorbei und ich struggle da quasi mit mir selbst und überlege nur, soll ich jetzt rausgehen und das abbrechen oder nicht? Also ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man in einer Situation ist, wo man dann auch gar nicht mehr weiß, wie soll ich mich verhalten oder wie soll ich mit dem umgehen? Dazu kommt dann noch die Angst natürlich dazu, oh Gott, passiert mir das jetzt bei jedem Gespräch oder in anderen Situationen, wo es wichtig ist, wo man einfach präsent ist und seine Arbeit dann auch verrichtet, weil da geht es ja dann darum, bin ich irgendwo arbeitsfähig oder nicht? Bin ich so eingeschränkt, dass ich meinen Job als Recruiterin zum Beispiel nicht mehr ausüben kann, weil mich diese Situationen anscheinend so in diesen Panikmodus irgendwo hineinversetzen. Also auf der einen Seite diese Betroffenheit bei einem selbst und auf der anderen Seite, und das war halt auch eigentlich, muss ich dazu sagen, ausschlaggebend für die Ausbildung, das dann wirklich auch professionalisiert zu machen, war mein kleiner Sohn. Also wie ich in Karenz war, eigentlich auch jetzt nichts direkt mit dem Arbeitsleben zu tun. Aber ich weiß nicht, wenn, also alle, die jetzt Kinder oder zumindest ein Kind zu Hause haben, kennen das. Also diese Belastung und diese ganz neue Belastung eigentlich, weil vom Arbeitsleben kennen wir ja auch genügend Belastungen, die ist einfach ganz anders und viel stärker und präsenter und bringt einem an ganz andere Grenzen wie das Arbeitsleben. Und ich habe halt für mich dann entschieden, okay, ich habe halt bemerkt, ich komme damit jetzt nicht zu 100% klar und das fühlt sich auch jetzt nicht so gut an, wie ich das jetzt gerade tue. Ich möchte was machen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, okay, ich schaffe das nicht und das ist mir alles zu viel und ich struggle da weiter und versuche halt jeden Tag irgendwie aufs Neue das irgendwie zu schaffen, sondern ich bin dann halt sehr offensiv an das Thema rangegangen und dachte, okay, was kann ich machen? Und dann hat es eigentlich, habe ich auch vorher noch nie gemacht, muss ich dazu sagen, aber in der Notsituation findet man dann eigentlich so ganz andere Kanäle. Und dann war die Meditation ein Kanal, den ich mal ausprobiert habe, weil ich mir gedacht habe, okay, es kann nur besser werden. Also es kann jetzt nicht mehr schlechter werden. Und aufgrund dessen, wie ich gemerkt habe, okay, irgendwo tut mir das gut. Es ist zwar ein kleiner Baby-Step, der jetzt noch nicht so wirklich wahnsinnig viel bringt, aber es tut mir gut und ich fühle, es geht in die richtige Richtung. Und dann bin ich zu dieser Ausbildung gekommen und dann war es für mich klar, okay, das ist für mich quasi mein Life-Changer und das hilft mir in meiner Mutterrolle, aber auch natürlich in der Rolle quasi der, sagen wir mal, Working Mom, also diese Balance zwischen Privatleben und Berufsleben dann noch zu vereinbaren. Und aufgrund dessen ist das Thema, also ich selbst hatte noch nie, Gott sei Dank, ein Burnout etc. Ich kenne aber ein paar Personen, die das schon hatten und die dann wirklich den Job gekündigt haben und teilweise auch Personen, die gar nicht mehr arbeitsfähig wirklich sind, also die dann wirklich, ich glaube, vielleicht nur mehr ganz, ganz wenige Stunden arbeiten können, weil sie das diese Belastung gar nicht mehr anders tragen können. Und dieses ganze Thema hat dann für mich ein rundes Bild ergeben. Und deshalb ist dieses, darum habe ich mir gedacht, okay, ist das irgendwo ein Herzensthema geworden aufgrund meiner eigenen Historie, der Umgang mit dem Thema, auch die Dinge, die ich beobachte, auch im Arbeitsumfeld bei meinen Freunden und Kolleginnen etc. Und deshalb, ja, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss mich dafür einsetzen oder ich möchte mich dafür einsetzen und möchte dieses Thema, was immer noch irgendwo als Tabuthema, also liegt noch nicht wirklich so wirklich am Tableau irgendwo, möchte ich mich dafür einsetzen und dafür kämpfen irgendwo.
Das ist doch ein sehr, sehr schöner Grund. Wir sind leider immer noch in so einer Leistungsdrucksgesellschaft. Viele Konzerne, viele Organisationen treiben auch immer noch so diesen Leistungsdruck sehr, sehr stark voran, gerade was ja auch so Beförderung, Gehaltsanpassungen und so weiter angeht. Viele variable Bestandteile sind ja häufig drin mit Zielverknüpfung. Und klar, das führt natürlich auch gerade dazu, dass wenn man in so einer Lebensphase ist, wo man vielleicht privat auch ein bisschen mehr tun muss, eben weil man vielleicht Kinder bekommen hat, weil man vielleicht Menschen in seinem Umfeld pflegt etc. Es gibt ja tausend Gründe, warum man vielleicht auch privat durchaus Stress hat. Und dann passt es in der Arbeitswelt halt auch nicht immer so zusammen. Und dann ist es halt auch schwer, auf der Arbeit die gleiche Leistung zu bringen, wie vielleicht frisch nach dem Studium, als man vielleicht 23 oder 24 war und jede Menge Zeit hatte. Und wenn man abends macht im Büro war, einem das jetzt dann vielleicht nicht so wehgetan hat. Aber wenn man vielleicht das Kind zu Hause hat, dann geht es halt eben nicht mehr. Und dann geht es vielleicht auch schon um 16 Uhr nicht mehr, weil die Kita halt vielleicht um 15 oder 16 Uhr zu spätestens zumacht und ich dann halt zu Hause sein muss. Und das ist jetzt egal, ob ich das jetzt als Mann oder als Frau mache. Einer von beiden muss halt das Kind abholen am Ende des Tages und kann es da nicht zurücklassen, bis das Meeting zu Ende ist. Du hast jetzt noch so viele andere Dinge angesprochen, die in den Organisationen so aufkommen, so vom Thema Leistungsdruck, dass sich das auch viel oder stark gewandelt hat. Du hast jetzt selber gesagt, du kennst Leute, die in das Umfeld reinpassen. Und was hat sich da geändert? Warum ist das jetzt gerade so präsent, das Thema? Und haben wir die Leute auch so ein bisschen durch die Art der Arbeit, die wir gelebt haben, durch den vielen Taylorismus, den wir auch hatten, durch vielleicht auch einfach eine Überdruck, eine Überperformance, die wir teilweise von den Organisationen, von den Teams, von den einzelnen Menschen gefordert haben, vielleicht auch in genau dieses Muster reingetrieben, dass es jetzt eben zu viel ist, dass es nicht mehr handelbar ist, indem wir gesagt haben, ihr müsst immer mehr arbeiten? Und ich meine, früher gab es keine 40-Stunden-Verträge. Mittlerweile gibt es teilweise 42-Stunden-Verträge. Und da gibt es ja auch eine Trendbewegung wieder zurück, dass Leute auch nur 4 Tage oder weniger arbeiten wollen oder sehr flexibel arbeiten wollen. Aber es gab ja trotzdem eine Zeit lang sehr stark diese Bewegung, 40 Stunden plus auch zu arbeiten. Also gerade wenn ich an die Generation meiner Eltern denke oder auch davor, mein Opa, die haben da jetzt nicht drauf geguckt, ob die 40 oder 60 oder 80 Stunden die Woche gearbeitet haben. Aber 30 haben sie auf gar keinen Fall gearbeitet. Das kam eher selten vor. Also was hat sich da so geändert? Was denkst du, warum sind wir in diesem Schlamassel, würde ich es jetzt auch vielleicht einfach mal so ein bisschen nennen, auch so ein bisschen reingekommen?
Ja, ich finde das nämlich auch eine sehr wichtige Frage, weil das geht so in die Richtung, woher kommt das alles her? Also, weil für viele fühlt sich's vielleicht an, okay, da weiß ich, auf einmal ist jeder im Burnout, jeder ist überlastet. Früher war das nicht so, da haben wir auch viel gearbeitet, da hatten wir auch viel Stress, aber da war jetzt nicht gleich jeder in dem Burnout drinnen. Also es ist schon eigentlich, kann man sagen, eine Bewegung, so wie ich das wahrnehme, und das resultiert, und du hast das Stichwort auch schon gut geliefert, Taylorismus. Worauf basiert der Taylorismus? Der basiert auf den Annahmen von Thomas Hobbes. Ich weiß nicht, ob du den Philosophen kennst, der ja eigentlich vom Menschenbild ein sehr, sehr, also erstens ein sehr schwarz-weiß denkendes Bild hatte und vom Menschenbild ein, ja, nicht sehr positives, sagen wir mal so, Bild hatte. Er ist dem Skeptizismus angehängt damals. Das heißt, er war jetzt nicht gerade der alles positiv gesehen hat und auch nicht den Menschen sehr positive Dinge zugeschrieben hat. Das heißt, er ist davon ausgegangen, dass der Mensch habgierig ist zum Beispiel. Er schaut nur auf seine eigenen Bedürfnisse. Menschen muss man motivieren. Die sind jetzt nicht von Haus aus motiviert, irgendwas zu tun, sondern die muss man quasi antreiben, dass sie was tun, dass sie was leisten. Weil von alleine passiert da nichts. Also überspitzt gesagt, aber das war quasi so die Einstellung von Thomas Hobbes. Und Taylor und der Taylorismus, so wie du ihn schon genannt hast, baut ja quasi auf diesen Ideen von Thomas Hobbes auch auf. Das heißt, unser ganzes Arbeitsleben ist ja quasi beruht auf diesen Strukturen. Also das muss man sich ja auch einmal irgendwo auch sichtbar machen. Woher kommt das eigentlich, wie wir arbeiten oder wie wir glauben, dass das quasi so ist, wie es ist? Also wir stellen ja auch die Strukturen nicht in Frage und fragen, okay, woher kommt das und ginge das auch anders, sondern es war halt immer schon so und wir haben quasi schon immer unsere, was ja auch nicht stimmt, immer unter 40 Stunden gearbeitet, weil früher waren es mehr und 40 Stunden war ja auch schon eine Errungenschaft quasi. Aber um es doch vielleicht greifbarer zu machen, ein Überbleibsel, und das sage ich auch immer gerne als Beispiel, ist unser MBO-System, also Management by Objectives. Das trifft genau das, was Taylor und Hobbes quasi damit auch aussagen wollten. Der Mensch ist von sich aus nicht motiviert, Leistung zu bringen. Das heißt, wir brauchen Ziele, quasi MBO, und daran messen wir die Leistung. Und wenn du deine Ziele sehr gut erreicht hast, dann bekommst du Geld. Das heißt, du bekommst eine Belohnung. Wenn du deine Ziele nicht erreicht hast, dann bekommst du kein Geld. Dann wirst du sozusagen bestraft. Also das ganze System beruht auf dieses Belohnung, auf dem Belohnung- und Bestrafungsritual quasi, kann man sagen. Und das ist zum einen ein sehr veraltetes System, was man, glaube ich, in der heutigen Zeit durchaus hinterfragen kann, darf und soll. Und es widerspiegelt ja auch nicht dem, was wahrscheinlich auch neuere Studien etc. auch sagen, dass wir natürlich sehr intrinsisch motiviert sind. Also es geht sehr stark in der New Work oder in der Modern Work um Purpose. Wir reden alle vom Sinn, von der Sinnhaftigkeit in der Arbeit. Also das passt, also man sieht ja schon, das passt ja irgendwo nicht zusammen, intrinsisch motiviert, aber irgendwo steht da noch jemand mit der Peitsche unter Anführungszeichen und sagt, mach das und wenn du es gut machst, dann kriegst du ein Stückchen Brot und wenn nicht, dann kriegst du kein Brot. Also das sind ganz, ganz verschiedene Sichtweisen und ganz verschiedene Herangehensweisen, wie man Menschen sieht. Sehe ich den Menschen eben eher negativ oder sehe ich den Menschen, okay, also sehr positiv in dem Sinn, dass man sagt, bist intrinsisch motiviert und bringst deine ganzen Ideen, dich selbst, deine Qualifikationen gut mit ein. Und da muss jetzt niemand dahinter stehen und sagen, mit der Peitsche, mach das, weil sonst ja funktioniert das nicht. Und ich glaube, dieser Clash vielleicht erklärt das ganz gut, warum wir da gerade in so einer Lage sind.
Ja, definitiv, ja. Also es ist einfach so eine extreme Drucksituation, die ja dann auch aufkommt, dieses Belohnen, wenn man die Leistung bringt und wenn sie aus Gründen, aus welcher auch immer, das ist ja auch teilweise gar nicht eigenverschuldet, kann ja auch externe Faktoren beeinflussen, da ist irgendwas am Markt passiert, da kam ein Krieg, da kam Inflation etc. Und dann kriege ich sozusagen diesen Bonus, den ich da brauche oder das Geld, dann die Belohnung sozusagen für die Zielerreichung dann plötzlich nicht. Und das demotiviert ja auch extrem, dann, wenn ich das gar nicht selber in der Hand habe. Und darum geht es ja auch sehr häufig, was habe ich selber in der Hand, was kann ich selbstbestimmt ausführen, wo kann ich entscheiden, wie ich Dinge erreiche. Ziele festzulegen ist ja per se erstmal nichts Schlechtes. Sie vielleicht auf Einzelpersonen runterzubrechen, ist vielleicht jetzt nicht die klügste Art, das tun zu können. Es ist immer gut, das mal mindestens oder maximal aufs Team runterzubrechen. Besser, wenn man vielleicht eher sogar noch was, eine Hülle drüber findet, die man sozusagen definieren kann, um da eben halt auch ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen von Dingen, die man erreichen möchte. Und wie man das dann erreicht, das sollte man auf jeden Fall viel den Menschen in die Hand geben, weil die Menschen können ja das auch selber entscheiden. Wir sind ja auch alle, ich bin sehr davon überzeugt, dass jede Organisation sehr kluge Menschen eingestellt hat, die viele Dinge bewegen könnten. Vielleicht gibt es da das ein oder andere schwarze Schaf, gibt es immer irgendwo, kann man jetzt auch wieder hervorheben und sagen, guck mal, bei dem geht's aber nicht. Ja, okay, aber die breite Masse ist definitiv eigentlich sehr schlau und könnte deutlich mehr auch leisten, wenn man sie lassen würde, glaube ich. Also warum sind wir Menschen denn auch im privaten Kontext sehr häufig sehr kreativ unterwegs. Also dann geht man nach Hause und dann sitzt man plötzlich abends im Garten und fängt an, Dinge selbstständig im Garten noch zu machen oder auf dem Balkon einzurichten oder man sitzt abends und malt oder irgendwie sowas noch, wo Leute kreativ sind, selbstbestimmt Dinge tun und selber ausführen und da sich auch noch so ein bisschen ausleben. Und da gab es ja eine Zeit lang auch mal so eine Bewegung, dass man so neben der Arbeit sich noch ein Hobby sucht, wo man dann sozusagen seinen Spaß dann auch wirklich hat. Und dann gab es manchmal auch so dieses falsche Bild, Arbeit ist Arbeit und das, was du wirklich tun willst, das machst du dann halt in deiner Freizeit. Und dann ist so ein bisschen so dieses Bild auch entstanden, ja okay, wir wollen ja eigentlich alle Gärtner werden, deswegen tue ich am Wochenende halt zu Hause gärtnern und auf der Arbeit bin ich dann Finanzbuchhalter auf einmal und finde es total schrecklich. Das ist ein völlig falsches Bild, sondern das ist ja einfach nur ein Hobby, was man zusätzlich hat und man will vielleicht nicht unbedingt gleich Gärtner werden, aber es ist etwas, wo man halt sehr frei entscheiden kann, was man tun will, wo man vielleicht auch Ergebnisse sieht und entsprechend halt auch diesen Purpose, den du angesprochen hast, so ein bisschen auch sieht. Da geht es gar nicht darum, dass es das Gärtnern an für sich ist, sondern es könnte wahrscheinlich auch irgendwas anderes sein. Und das ist letztlich das, was dann so teilweise auf der Arbeit fehlt, was dann der Finanzbuchhalter oder die Buchhalterin dann vielleicht auf der Arbeit eben nicht erlebt, diese selbstbestimmte Entscheidungsfähigkeit, dass sie entscheiden können, wie ich arbeiten kann, wie ich meine Ziele erreiche, dass dieses Teamgefühl dann auch da ist, sondern dass mir das halt eben teilweise sehr extern vorgegeben wird. Und klar, das ist nicht motivierend und auch die Ziele, die man da aufschreibt, sind per se auch nicht motivierend. Vor allem die Ziele, die man ja dann sehr häufig bekommt, sind so nächstes Jahr 10% mehr. Übrigens 5% mehr Telefonate am Tag, wo man sich auch denkt, ja, das ist jetzt auch nicht motivierend. Die Person saß vorher nicht da rum und hat sich gelangweilt und hat mal 5% der Zeit von sich zurückgehalten, um dann auch noch 5% mehr Telefonate am Tag zu führen. Also da verstehe ich manchmal die Organisationen auch nicht, woher dieses Weltbild dann kommt. Wenn ich jetzt sage, hey Andrea, du telefonierst ja am Tag mit 10 Kunden. Jetzt habe ich mir als Manager überlegt, es wäre total toll, wenn du 12 Telefonate am Tag führen könntest. Diese Überlegung hast du dir bestimmt auch schon selber gestellt, wie du auch 12 Telefonate am Tag führen kannst. Du bist wahrscheinlich aber zu dem dazu gekommen, dass 10 Telefonate Sinn machen, weil du dann die Kunden super gut betreuen kannst und denen auch entsprechend was erzählen kannst. Wenn ich jetzt um die Ecke komme und sage, du musst 12 Telefonate am Tag führen, dann hast du bestimmt nicht eine Stunde am Tag Kaffee getrunken und denkst, perfekt, jetzt kann ich endlich die Kaffeezeit auch noch in Telefonate mappen, weil dann schaffe ich auch 12. Sondern du warst wahrscheinlich vorher auch schon irgendwie am Limit. Und das ist ja das, was sehr häufig auch passiert, dieses sehr sinnlose, planlose mehr machen, ohne zu kontrollieren, ob das denn sinnvoll ist. Weil was machst du denn? Was passiert? Entweder du brichst irgendwann unter diesem Druck zusammen, weil du ständig Überstunden schieben musst, ständig mehr machen musst, obwohl es gar nicht geht. Oder, was eigentlich viel schlimmer ist, du reduzierst die Leistung pro Kunde und überlegst dir irgendwelche Tricks, wie du dem Kunden halt viel schneller irgendwie, wie du vielleicht irgendwie das Telefonat abkürzen kannst oder Dinge gar nicht mehr erwähnst, die vielleicht vorher wichtig waren zur Kundenbindung, sondern den Kunden vielleicht einfach nur noch das Leistungsportfolio herunterratterst und am Ende sagt er ja oder nein und das war's. Du hast gar keine Zeit mehr, eine persönliche Beziehung aufzubauen, weil du musst ja 12 Telefonate machen. Und wenn das funktioniert, dann komme ich nächstes Jahr um die Ecke und will plötzlich 14 Telefonate haben. Und dann dreht sich das Rad ja dann entsprechend auch so weiter, bis du irgendwann gar nicht mehr beim Kunden anrufst, sondern irgendwann nur noch eine E-Mail schreibst. Weil kannst du halt nicht mehr schaffen, wenn ich irgendwann mit 20 Leuten um die Ecke komme. Und das ist ja so ein bisschen das Dilemma, in dem wir uns da auch bewegen. Zum einen von dem Taylorismus heraus, zum anderen aber auch von diesen externen Einflüssen, die du ganz am Anfang auch schon so ein bisschen erwähnt hast. Ne? Wir hatten Covid, wir haben verschiedene Arbeitsbedingungen, die sich verändert haben. Wir haben Remote Work versus Präsenzarbeitszeit. Wir haben diesen Leistungsdruck etc. Wir haben diese ständige Erreichbarkeit dann teilweise auch. Viele Leute arbeiten ja abends. Also ich weiß nicht, wie du das so machst. Ob du dann vielleicht teilweise abends dann auch nochmal um 8 oder 9 oder um 10, wenn das Kind dann vielleicht im Bett ist, arbeitest. Also was kommt ja auch dann teilweise vor, oder?
Also das auf jeden Fall. Du hast die Brücke nämlich jetzt sehr spannend, also ganz sehr weit gespannt. Und da waren ein paar Dinge, ich wollte nur ergänzen, weil du das Thema, und ich fand es schön, du hast das Thema vorher angeschnitten mit dem Gärtnern. Ich bin zwar vielleicht Bilanzbuchhalter, aber Gärtner quasi auch noch. Warum gärtert man oder was macht's aus? Warum macht man das gerne? Man macht das gerne, weil es nicht um das Ziel geht. Also irgendwo schon, natürlich freut man sich, wenn dann die Blumen dort stehen und blühen und alles toll ausschaut. Aber warum macht man das wirklich? Es geht um den Prozess, also das Tun an sich. Also nicht das Ergebnis ist relevant. Natürlich, es ist schön, aber ich mache es jetzt nicht nur, damit ich meine Blumen da stehen habe und alles andere interessiert mich nicht, sondern es geht um den Prozess. Mir gefällt das schon, dass ich mich vielleicht, keine Ahnung, ich bin jetzt keine Gärtnerin, aber ja, ich habe Spezialkleidung, ich habe Spezialwerkzeuge, die habe ich mir besorgt und das hat mir schon Spaß gemacht, das irgendwie einzukaufen und zu recherchieren. Jetzt kann ich es dann verwenden, jetzt nehme ich, keine Ahnung, meine Spezialunterlage und bohre in der Erde herum, finde vielleicht einen Regenwurm, schaue mir den an. Also da geht es um den Prozess und nicht, ah, da stehen jetzt 10 Blumen und die blühen jetzt schön. Also jetzt ganz natürlich vereinfacht gesagt. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu der Arbeit, die wir jetzt verrichten oder die halt viel verrichtet wird. Gerade in Organisationen, da geht es, wie du sagst, nur um Ziele. Ich möchte diese 10%, aber da geht es nicht um den Prozess. Und wenn ich dann nur so zielorientiert in dem Sinn bin, aber der Prozess dorthin, wie ich zum Ziel komme, liegt vielleicht gar nicht, so wie du gesagt hast, in meiner Hand oder macht mir auch gar keinen Spaß, beziehungsweise macht auch aus meiner Sicht gar keinen Sinn, dann wird es wahrscheinlich in eine falsche Richtung gehen. Also dann sind wir schon in Richtung Ausbrennen, eben weil ich erkenne keinen Sinn in meiner Tätigkeit. Ich habe innerlich einen Widerstand, weil ich mir denke, okay, ich muss das zwar machen, ich verstehe vielleicht auch warum, weil irgendein Manager, Geschäftsführer, keine Ahnung, mir irgendwas erklärt hat, warum das jetzt gerade wichtig ist, warum wir uns alle mehr zusammenreißen müssen, um das Ziel erreichen zu müssen, okay, aber in meiner Tätigkeit jeden Tag im Operativen macht das eigentlich ganz, ganz wenig Sinn und vielleicht hätte ich sogar Ideen, wie man es besser machen kann, was jetzt nicht vielleicht 100% auf dieses 10% Ziel irgendwie einzahlt, aber da gibt es vielleicht andere Hebel, die Qualität oder mein Umfeld dann doch noch irgendwo heben und besser machen können, aber das wird vielleicht nicht gehört oder ist nicht relevant. Dann habe ich diesen Konflikt quasi mit dem Inneren und mit dem Äußeren und diesen Widerstand. Und dann ist es ein großer, muss man sagen, Nährboden in Richtung Burnout, ja, Ausbrennen bis hin zu Depression, psychischen Erkrankungen etc.
Ja, da fallen mir auch zwei Beispiele oder zwei Themen noch zusätzlich zu ein. Das eine ist dieses mit dem Gärtner, was du gesagt hast, der Prozess ist wichtig, wenn man das jetzt mal auf die Unternehmenswelt dann auch mappt und wir nehmen jetzt vielleicht einfach mal ein Produktionsunternehmen. Lass doch die Leute entscheiden, welches Werkzeug ihr einkauft, welche Maschinen die brauchen. Also derjenige, diejenige, die am Band steht, an der Maschine steht, die können meistens am besten beurteilen, was sie am Ende des Tages brauchen. Brauchen die einen dicken oder einen großen Griff? Muss der aus Plastik sein? Muss der aus Holz sein? Was brauchen die für einen Handschuh? Sollen die überhaupt Handschuhe tragen etc.? Häufig gibt es da ja auch so Prozesse, wo dann eben halt eher so aus der Manager-Sicht drauf geschaut wird, okay, was ist das billigste Produkt? Was können wir irgendwie einkaufen? Vielleicht gibt es auch andere Werte noch, die wichtig sind. Thema Nachhaltigkeit, was kann ich vielleicht im Laden um die Ecke kaufen etc. Aber es wird dann viel zu wenig drauf geguckt, was brauchen jetzt der Mitarbeitende, um das dann auch wirklich sauber zu tun. Also bindet die Leute da auch so ein bisschen mit ein, die Arbeit, dieses Wie auch viel besser selber zu gestalten. Und warum nehmt ihr nicht vielleicht auch in eine Verhandlung mit einem Lieferanten für Werkzeug nicht vielleicht auch einfach mal so jemanden auch mit, der am Band steht, in das Gespräch mit rein? Vielleicht muss man den so ein bisschen schulen, wie so Gespräche dann ablaufen, dass er nicht einfach so dazwischen quatscht, was so Thema Preis angeht und etc. Verstehe ich alles, ne? Es gibt ja immer diese Bedenken, die dann aufkommen. Aber nehmt den doch einfach mal mit. Der wird viel detailliertere Fragen stellen und viel detaillierteres Feedback geben und eure Entscheidungsfähigkeit dann im Einkauf da auch deutlich stärker hoffentlich beeinflussen. Und wenn ihr das schon macht, sehr, sehr gut. Wenn ihr es noch nicht macht, solltet ihr dringend damit anfangen. Und das Zweite, was mir noch eingefallen ist, auch weil du gesagt hast, da mit den Veränderungen und Ideen einbringen. Ich weiß gerade, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland gibt es zumindest ja auch ein Gesetz dafür. Und das ist eigentlich dann auch tendenziell sehr häufig sehr negativ ausgelegt Richtung Ideenmanagement und KVP-Prozesse, wo es ja teilweise sogar Geld gibt, wenn man Ideen einreicht und die Firma dadurch zum Beispiel auch Geld einspart, dann gibt es sehr gesetzliche Vorgaben, wie viel man davor abkriegt. Da gibt es auch teilweise sehr negative Beispiele, wo Leute dann nur deswegen Ideen überhaupt erst einreichen, weil sie eben Geld kriegen. Auch völlig falscher Anreiz, völlig falsche Ansätze, wo dann teilweise auch Ideen aufkommen wie, lass die Schilder nicht eckig drucken, sondern rund, weil dann sparen wir Papier oder andersherum und können dadurch dann irgendwie 10% der Kosten einsparen, weil wir 10% weniger Papier brauchen, wo ich mir denke, das hätte man auch vorher schon als Idee nennen können, das hätte Geld jetzt nicht der Anreiz für sein müssen, aber schön, dass diese Idee deswegen aufkommt, weil man dafür dann ein bisschen Geld bekommt, also für mich persönlich ganz, ganz schlimm. Ja, dass man da nicht gemeinschaftlich eigentlich überlegt, was man im Alltag besser machen könnte. Jetzt haben wir sehr viel über diese Herausforderungen gesprochen, was jetzt gerade State of the Art ist, was da ist, wo es vielleicht auch herkommt. Wahrscheinlich könnte man jetzt noch 100 weitere Gründe auch nennen, die darauf einzahlen, dass wir in dieser Situation auch gerade sind, worüber wir drüber sprechen könnten. Lass uns doch aber mal, weil wir ja hier mal was lernen wollen in dem Podcast, über Lösungen sprechen. Wie kommen wir denn da wieder raus? Du hast ja jetzt diese Ausbildung auch gemacht, hast du gesagt, diese Fortbildung. Was können wir denn tun? Was können wir Organisationen in die Hand geben, damit sie aus aus diesem Modell wieder rauskommen. Ich weiß, die Arbeitswelt jetzt einmal komplett nach links zu drehen, ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu groß in der Diskussion. Aber lass uns mal auf diesen Part der mentalen Gesundheit konzentrieren. Wie können wir da starten?
Genau. Also da gibt es natürlich auch mehrere Wege, wie man starten kann. Also es gibt durchaus Organisationen, denen ist das Thema bewusst, weil schon, wie du gesagt hast, Krankenstände etc. sind ja dementsprechend hoch und da sind wir auch schon wieder bei der Wirtschaftlichkeit. Das ist ja natürlich auch nicht wirtschaftlich. Also das ist ja auch eine Kostenfrage etc. Also manche agieren dann schon aus der Not heraus, manche Unternehmen, weil sie sehen, okay, wir kriegen vielleicht unsere Krankenstände nicht in den Griff und da gibt's anscheinend da und dort Themen beziehungsweise Systeme, die Leute einfach krank machen und da müssen wir draufschauen und da holen wir uns auch vielleicht extern Hilfe und Beratung, weil wir da einfach sehen, okay, dieser Bereich, da funktioniert anscheinend irgendwas nicht. Der macht quasi die Leute auch krank. Also es gibt da durchaus organisationale Hebel, die man setzen kann. Das Wichtigste ist immer auch, wenn man gerade auch starten möchte und vielleicht jetzt nicht diesen Painpoint hat, dass man sagt, okay, man hat da schon quasi eine Krise und geht das jetzt einmal an, sondern man möchte vielleicht, was natürlich viel, viel besser wäre und das wäre natürlich auch mein Plädoyer, man möchte schon präventiv vorsorgen und nicht erst warten, bis irgendwer oder bis irgendwas brennt, sondern schon wirklich präventiv vorsorgen, dann ist es auf jeden Fall wichtig oder ganz essentiell, dass das Top-Management hier mit an Bord ist. Also wenn man das wirklich organisational aufziehen möchte. Da geht es dann nämlich ganz stark um Führung, um Führungskräfte, zu schauen, okay, wie ist der Führungsstil? Was sind auch weitergehend, wenn man das weiterspannt in der Unternehmenskultur, was sind meine Werte, wie arbeiten wir zusammen, was ist uns wichtig, um das anzuschauen. Gibt es da vielleicht Felder, wo man noch Nachholbedarf hat? Gibt es da vielleicht da und dort viel zu viele Ellbogen, die da im Weg stehen und eher schauen, dass ich den anderen niedermache, damit ich irgendwo weiterkomme, damit ich mich besser fühle, dass ich andere Dinge als meine verkaufe etc. Also welche Kultur haben wir, in welchem Umfeld haben wir? Weil das natürlich kann das natürlich auch begünstigen und auch krank machen, also diese Strukturen. Und da sind halt Führungskräfte ein ganz zentraler Hebel. Und deshalb auch das Top-Management an Bord, weil die natürlich eine extreme Vorbildfunktion haben für alle anderen. Und wenn die das Thema nicht als wichtig empfinden und das vielleicht sogar selber schon leben oder zumindest neugierig sind, was passiert da und was kann ich in meinem Einflussbereich machen, dann wird das nie alle Ebenen durchdringen. Also es ist auch dieser erste Weg quasi, ist auch der schwierigere Weg, muss man sagen, weil wir wissen alle, wahrscheinlich auch Florian bei euch in der Organisation, das Top-Management dann wirklich auf ein Thema geeint quasi zu bringen und als Vorbilder quasi vorzupreschen, das ist wahrscheinlich da und dort möglich, aber nicht bei jedem Thema und wahrscheinlich gerade in Richtung mentale Gesundheit, psychische Gesundheit ist es wahrscheinlich noch ein schwierigeres, weil das aufgrund dieses Tabus und dieser fehlenden Greifbarkeit natürlich ja ein sehr schwieriges ist.
Ja, ich glaube, das ist so eines der Themen, diese Greifbarkeit. Was bringt mir das denn jetzt nachher? Tut es denn wirklich den Krankheitsstand runter reduzieren? Macht das die Leute jetzt wirklich leistungsfähiger? Fühlen die sich dann wirklich wohler? Was hat das nachher für Auswirkungen? Und fairerweise muss man sagen, sehr häufig kommt dann, was hat das für Auswirkungen auf den Umsatz und auf den Gewinn hinten raus, wird ja dann auch sehr häufig gestellt. Vielleicht können wir das trotzdem mal versuchen, so ein bisschen auch aufzubröseln. Das ist jetzt sehr breit auch geantwortet, was wir tun können. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen konkreter reingehen. Das eine sind sehr gesundheitliche Maßnahmen. Vielleicht können wir die erstmal besprechen, wo wir auch präventiv dann auch entsprechend reingehen können. Und das andere war, du hast sozusagen die Arbeit an der Organisation genannt, also auch mal auf Werte drauf zu schauen, auf Kultur, auf die Haltung. Da sind wir wieder sehr stark in diesem New Work-Kontext dann auch drin, zu schauen, okay, wie kann man psychologische Sicherheit auch in Teams herstellen? Welche Rolle haben die Führungskräfte? Das ist so ein bisschen der zweite Part. Lass uns erstmal über diesen Gesundheitspart sprechen. Was kann man da so machen? Sollte man, du hast jetzt gesagt, du hast mit Meditieren angefangen. Würde es denn helfen, Meditationskurse in der Organisation anzubieten? Was sollte man tun? Ich weiß, Yoga ist gerade sehr groß im Trend. Das bieten sehr viele an. Haben wir bei uns auch. Wir haben so ein paar, ich glaube zwei Mitarbeiterinnen, die eine Yoga-Lehrerausbildung nebenbei gemacht haben. Seither gibt es Yoga-Kurse bei uns hier, aber es ist mehr aus unserem Eigenantrieb heraus. Wir haben ja kein Top-Management in dem klassischen Sinne hier bei Seiwert. Das ist halt aus Eigenantrieb heraus entstanden. Was kann man so machen? Was sollte man tun? Soll man sich einfach einen externen Dienstleister holen? Wir hatten ja auch hier im Podcast schon die ein oder andere Folge mit dem Raphael und Erika zum Beispiel, die ja auch in dem Bereich aktiv sind und da ja auch eine E-Learning-Plattform haben unter anderem. Da gibt es noch andere Hersteller, die dann auch vielleicht den direkteren Weg zu einem Coach dann oder einer Coachin dann auch entsprechend anbieten? Was macht ihr vielleicht auch bei euch im Konzern in diese Richtung?
Also da müssten wir eigentlich die Frage umdrehen, beziehungsweise diese zwei Seiten, die du da skizziert hast, weil für mich ist es immer, es muss zuerst aus dem Inneren passieren. Also diese ganzen Angebote, also es gibt ja sehr, sehr viele, du hast auch schon ganz, ganz viele genannt im Sinne von Yoga, im Sinne von vielleicht auch Meditationskurse, vielleicht auch Coaching oder auch Mentaltraining, Ausbildungen, die dahingehend für Führungskräfte etc. zur Verfügung stehen. Aber das ist sozusagen, das ist dann der Output quasi von dem, ich muss einmal an meiner Organisation arbeiten und schauen quasi, ob wir gut aufgestellt sind, im Sinne von auch, welches Mindset herrscht hier vor. Bin ich noch quasi in diesen alten Mindset oder bin ich schon, auch wie man jetzt auch überall hört, Growth Mindset, also dieses lebenslange Lernen. Also ich bin quasi nie fertig. Also das sind dann so Aussagen, die man hört, von wegen, ja, das weiß ich schon alles, du brauchst mir das jetzt nicht mehr erzählen. Ich kenne mich da aus, ich bin schon 20 Jahre in diesem Bereich, ich kenne alles und so auf der Art, mir kann man da nicht mehr viel erzählen. Also ich bin da quasi schon sattelfest. Das sind solche Aussagen, die halt quasi wirklich dieses alte Mindset gut widerspiegeln. Und von dem muss man einfach wegkommen. Wir sind in einer so komplexen Welt. Wir haben nie ausgelernt. Niemand hat nie ausgelernt. Wir sind immer da, um uns weiterzuentwickeln. Und das ist eben diese Kulturarbeit, die ich meine. In welchem Mindset befinden wir uns? Was bedeutet für mich Zusammenarbeit? Welche Werte haben wir? Ist jeder vertraut mit den Werten? Leben wir diese auch? Weil das ist ja dann auch immer diese Sache, ich schreibe meine Werte dann irgendwo hin und hoffe, dass dann irgendwer lebt. Also das ist ja dann auch immer so, wie werden die Werte gelebt? Meistens, wenn man sie…
Immer schon an der Eingangstür
hinschreiben. Ja, genau. Dann, meistens, wenn man schon ein Plakat aufhängt, sind sie schon tot, weil dann lebt sie schon keiner mehr. Also da geht man dran vorbei und denkt sich, okay, haben sie sich wieder was Nettes ausgedacht, aber keine Ahnung, ja, Vertrauen ist immer gut, ja, passt. Also das sind dann immer solche Dinge, wo keiner was damit anfangen kann. Also deshalb ist auch die Kulturarbeit so wichtig, Werte zu definieren und dann auch drauf zu schauen. Und das ist wirklich, wirklich Arbeit, immer wieder drauf zu schauen, wie leben wir diese Werte. Und auch Beispiele zu zeigen, das machen wir auch, weil du nach Beispielen gefragt hast bei uns im Konzern. Wir haben eine sehr, sehr starke Kulturarbeit und wir setzen alles daran, die zum Leben zu erwecken und sind dann auch sehr kreativ. Also haben zum Beispiel Hacks im Alltagsleben, wie man das umsetzen kann. Im Meeting, wie verhalte ich mich im Meeting? Lasse ich Personen aussprechen zum Beispiel? Hat jeder einen Redeanteil oder gibt es Personen, die nie zu Wort kommen, weil eine oder zwei Personen immer Redeführerinnen zum Beispiel sind oder wie auch immer? Also das sind schon so Kleinigkeiten. Und auch dahingehend Bereiche, Teams oder Abteilungen hervorzuheben und zu fragen, wie lebt ihr denn den Wert XY? Wie drückt sich das bei euch aus? Und so kann man auch voneinander lernen. Also dann sieht man, ah, okay, der Bereich da drüben, die machen das anscheinend so und so. Die haben das jetzt bei der Meetingkultur jetzt so und so eingeführt. Das könnte man vielleicht auch machen, weil das lässt sich bei uns zum Beispiel auch gut umsetzen. Und so lernt man dann voneinander. Und dann sind wir wieder in dieser lernenden Organisation, die ein ganz anderes Mindset und ein ganz anderes Miteinander hat. Also so kann man den Samen sehen. Und daraus ergibt sich dann eigentlich, ergeben sich die Angebote, wo die Leute dann auch merken, aha, deshalb gibt's Yogakurse. Eben, vielleicht gibt's zwei Kolleginnen, die gerade top motiviert sind und die Ausbildung haben und sagen, das brauchen wir bei uns. Und dann ist es wieder bottom-up quasi. Aber dann werden die Angebote auch verstanden, warum das angeboten wird. Ansonsten hast du halt eine Kultur und Angebote, die dann vielleicht gar nicht zusammenpassen, wo die Angebote auch nicht angenommen werden. Dann sieht man wieder, okay, ja, wir bieten das eh an, aber es nimmt ja niemand bei uns, also es anscheinend interessiert das bei uns niemanden. Aber dann passt vielleicht die Kultur dann nicht zusammen, weil man sich denkt, warum haben wir jetzt Meditationskurse? Also ich habe ja gar keine Zeit für sowas. Meine Führungskraft steht quasi die ganze Zeit hinter mir, kontrolliert, was ich tue. Wann soll ich denn dann meditieren? Also dann macht das ja da auch keinen Sinn. Also es ist sehr komplex, aber es lohnt sich, draufzuschauen und zu hinterfragen.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Da vielleicht gerade, also einfach diese Präventionskurse anzubieten, das so ein bisschen mit dem Obstkorb dann hinzustellen, zu sagen, jetzt haben wir New Work gemacht, die Checkliste, die man dann abgehakt hat und sagt, hey, alles erfüllt, machen jetzt Yoga, wir machen jetzt Präventivkurse und das und jenes und Leitungswasser gibt es jetzt auch noch und ist auch noch gefiltert, perfekt, die Leute sind gesund, jetzt ist keiner mehr krank. Kleiner Spaß. nicht zu ernst nehmen. Wer sollte das denn vorantreiben, das ganze Thema? Also klar, die ganze Organisation im besten Fall, aber das ist jetzt eine sehr pauschale Antwort, damit wird keiner so richtig was anfangen. Wer sollte sich das Thema denn auf die Fahne schreiben? Klar, die Geschäftsführung sehr häufig natürlich, dass die anfangen, das Thema vielleicht auch in die Organisation reinzutreiben. Dann kann das natürlich perfekt auch durchgeroutet werden. Aber welche Rollen in der Organisation sollten daran denn arbeiten? Soll das nachher jede Führungskraft machen? Also müssen die dann geschult werden, in diesem Bereich dann auch ja, stärker reinzugehen, mehr in dieses Coaching-Thema auch reinzugehen? Oder ist es etwas, wo man auch sagt, hey, das könnte man auch einem Team geben, diese Aufgabe, zum Beispiel Personal oder Organisationsentwicklung, den Agile-Coaches vielleicht, die man in der Organisation hoffnungsvoll hat, dass die diese Themen dann durch alle Organisationsbereiche dann durchtreiben und entsprechend dann vorantreiben? Also was denkst du, wer hat so den größten Hebel und wer sollte sich auch, sagen wir mal, die Verantwortung dafür übernehmen und diese Rolle dann am Ende des Tages auch tragen?
Ich glaube, es kommt immer darauf an, natürlich, wie die Organisation aufgebaut ist und wie groß. Also es ist ja nicht jeder in einem Konzernumfeld, wo es wirklich verschiedene Rollen, verschiedene Teams und ganz aufgedröselt quasi jeder seinen Bereich hat und Verantwortlichkeiten vielleicht auch klarer irgendwo zugeteilt werden können. Oft gibt es ja in kleineren Organisationen Personen, die gleich mehrere Rollen erfüllen und mehrere Bälle quasi in der Luft halten. Also es kommt immer darauf an, das ist, glaube ich, auch eine recht sehr individuelle Entscheidung. Natürlich kommt es immer darauf an, dass, ob das Top-Management hier mitgeht, wie stark es mitgeht, wie viel Macht man hat, quasi in die Führungsebene zu kommen. Natürlich ist es gut, wenn es jemanden gibt, der so in Richtung Organisationsentwicklung schon denkt und handelt. Agile Coach hast du angesprochen. Bei solchen Gruppen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, das auch anzusiedeln. Also alle, die in Richtung Organisationsentwicklung tun, vielleicht auch Personal, hängt oft mit Organisationsentwicklung zusammen, weil ja auch die Personalentwicklung mit der Organisationsentwicklung irgendwo zusammenspielt. Also das greift ja alles ineinander. Da lohnt es sich natürlich drauf zu schauen, wer kann das Thema treiben. Aber es braucht halt jemand, der sich wirklich diesen Hut quasi aufsetzt und das Thema vorantreibt. Also diese, so wie ich schon vorher gesagt habe, diese Plakate aufzuhängen und sagen, gut, wir hatten da jetzt ein paar Workshops, das sind die Werte, ihr seht das eh, wir stellen es auch ins Intranet, da kann man es auch noch einmal nachlesen quasi. Aber dann gibt es niemanden, der das vorantreibt, da wird dann ja nicht viel passieren damit.
Ja, also so eine Bestandsanalyse von sich selbst auch einfach mal zu machen. Wie bin ich gerade, wie will ich eigentlich sein, wie wollen wir sein, wie wollen wir auch Wert für die Kunden stiften, wie nehmen uns Kunden vielleicht auch wahr, vielleicht die auch einfach mal fragen, ist ja auch gerade sehr beliebt, 360-Grad-Feedback, da fragt man ja so häufig auch die Kunden, da kann man ja auch mal so ein bisschen schauen, wie nehmen denn die Kunden so die Mitarbeitenden wahr? Ist da kriegt man ja häufig auch schon mal, wenn die richtigen Kunden fragt, ja auch so ein Feedback mit, ja, die sind immer gestresst, da ist immer das und ja, die sind immer so schwer erreichbar und keine Ahnung, ich kriege da ständig E-Mails nachts, weil die da noch arbeiten und so weiter. Da kriegt man ja auch schon so ein Feingefühl, wie steht man da eigentlich gerade in der Organisation und was passiert da? Wenn man einfach mal auch so ein bisschen durch die Flure läuft und mit den Leuten auch einfach mal ein bisschen spricht und wir hatten ja letzte Woche in der Folge die Susanne ja dabei, die über die magnetischen Räume gesprochen hatte, also wo sie über diesen Trend 2025 gesprochen hat, dass man so Magneträume schaffen soll in den Organisationen, vor Ort vor allem. Geht mal an diese Räume, wo sich Leute treffen und hört da einfach mal zu, was da so erzählt wird. Was passiert denn da gerade so? Nutzen die Leute solche Räume noch als Austausch? Spricht man da überhaupt? So dieser typische Flurfunk, der dann so stattfindet. Und schaut doch mal, wie das so ist. Da muss ich jetzt nicht irgendwie eine Analyse machen, wo irgendein 0, irgendwas Wert am Ende rauskommt, wo die Organisation dann gerade steht, sondern das ist auch ein Bauchgefühl, den ich durchaus haben kann, was dann da gerade passiert. Und als Führungskraft vor allem voranzugehen, ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich habe lustigerweise heute Morgen, ich will die Namen jetzt nicht nennen, weil ich nicht weiß, wie viel Satire nachher dahinter war, aber es war so ein kurzes Reel auf YouTube, wo ein bekannter Geschäftsführer hier aus Deutschland gesagt hat, ja, wenn meine Mitarbeiter mich nachts anrufen und sagen, hey, soll ich das rot oder blau oder grün färben? Wir wissen nicht, wir haben irgendwie keine Arbeitsanweisung bekommen, was sollen wir machen, Chef? Und er dann gesagt hat, bloß nicht antworten, dass man keine Ahnung davon hat, weil dann rennt der Mitarbeiter wieder zurück und sagt dann später in der Werkshalle, hier, der Chef, der hat keine Ahnung, den brauchen wir nie wieder fragen, sondern direkt antworten, definitiv rot sagen, egal ob das stimmt oder nicht, um Macht zu demonstrieren. Jetzt war es vielleicht Satire, weil es nur dieser kurze Ausschnitt war, aber das zeigt auch so ein Gefühl dafür, wie viele Führungskräfte noch so, ich muss so stark sein, ich muss dafür einstehen. Ich weiß nicht, was er danach gesagt hat, weil ich diesen ganzen Vortrag jetzt nicht gehört habe, sondern nur diesen Schnipsel. Aber die richtige Antwort wäre gewesen, ich weiß es leider nicht, lass uns mal gucken, wo diese Information verloren gegangen ist. Wie kann es denn sein, dass du diese Information nachts nicht hast? und die Produktion jetzt gerade steht und du mich auch noch nachts rausklingeln musst, während ich zu Hause bin und ich dir eine Antwort geben soll auf eine Frage, wo ich theoretisch gesehen gar nicht involviert sein soll. Da gibt's ja Verantwortlichkeiten hoffentlich in der Firma dafür und irgendwo muss ein Fehler passiert sein. Also das Erste, was eigentlich gemacht werden muss, zu sagen, ich weiß es selber nicht, lass uns direkt morgen früh hinsetzen und gucken, wo der Fehler passiert ist und schauen, dass wir diese Verantwortlichkeiten besser übertragen. Vor allem, dass du mich jetzt hier anrufst, diese Entscheidung sogar selber treffen kannst. Also warum ist die Organisation nicht in der Lage dazu? Also warum gibt es diesen Anruf überhaupt? Das ist ja eigentlich die Hauptfrage. Warum ist der Mitarbeiter nicht in der Lage dazu, diese Entscheidung selber herbeizuführen? Und es muss ja irgendwo die Möglichkeit geben, das herauszufinden. Durch die Bestelldetails, durch das ERP-System. Irgendwo muss diese Information ja stehen, weil irgendjemand muss ja einen Auftrag erteilt haben für ein farbiges T-Shirt. Und da ist ja die Krux dahinter, dass man da das Team, was das herstellt, nicht aligned hat, diese Entscheidung selber herbeizuführen oder nachzugucken, transparent, was da gerade passiert. Und das ist etwas, woran man immer arbeiten sollte. Das ist jetzt vielleicht auch gerade wieder so ein bisschen weiter weg von dem Thema, aber das führt so auch zu diesem Thema, dass man sich immer so auf andere Leute verlässt, gibt den Leuten da mehr Alignment an die Hand, mehr diese Selbstständigkeit, Dinge auch herauszufinden, Dinge auch tun zu können und auch dieses Empowerment an der Stelle einfach zu sagen, ich muss den Chef nachts nicht rausklingeln. Die Antwort muss eigentlich sein, wenn er in die Werkshalle geht, ich brauche den Chef gar nicht, um meine Arbeit zu tun, nicht der Chef hat keine Ahnung, wir können unsere Arbeit nicht tun. Das wäre eigentlich die schönere Aussage, die entstehen könnte. Und das passt hier auch so ein bisschen rein. Ich brauche den Chef nicht zum Arbeiten, sondern wir haben hier alles, was wir brauchen im Team. Und das ist etwas, was man, glaube ich, gucken muss, wie man das herstellt, dass das Team alles hat, was es braucht. Und damit meine ich nicht nur Werkzeuge, Know-how, sondern eben halt auch die mentale Gesundheit, die Sicherheit, die Haltung, die vielleicht da ist, die Kultur, die auch da sein sollte, etc. Und daran zu arbeiten, ist, glaube ich, unfassbar wichtig.
Genau. Und so wie du gesagt hast, auch zurückspielen, was würdest denn du machen? Also wenn du zu mir kommen würdest, sagst Andrea, oh Gott, ich weiß nicht weiter, bitte entscheide, soll ich jetzt links oder rechts gehen? Dann würde ich dich einmal fragen, Florian, was würdest du denn machen? Du bist dann im Thema drinnen, du weißt genau Bescheid, du beschäftigst dich sehr, sehr viel mehr mit dem Thema als ich. Was würdest denn du machen? Und dann kann man ja gemeinsam quasi eine Lösung ausarbeiten, aber ja, nicht gleich diesen Druck, so wie du das beschrieben hast, annehmen, so dieses Anschießen, so und jetzt gib mir die Entscheidung. Und dann steht man da und denkt sich, oh Gott, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, mir fehlen vielleicht noch, keine Ahnung, 70% der Informationen, aber es wird jetzt verlangt und ich muss es machen. Und von dem Bild sollten wir wegkommen, eben auf dieses Augenhöhe miteinander. Und du hast das auch schon in den anderen Ausführungen sehr gut beschrieben und ich habe innerlich auch immer schmunzeln müssen, weil das ist genau, das führt uns wieder zurück zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe, wie du mich gefragt hast, was bedeutet für dich New Work? Und ich gesagt habe, ja, die Bedürfnisse der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt zu stellen. Und im Laufe unseres Gesprächs, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, ist es immer wieder gekommen, ja, fragt doch die Leute, lasst sie mitarbeiten, lasst sie mitentscheiden beim Werkzeug oder wie auch immer, so wie du das auch ausgeführt hast. Bindet sie mit ein, lasst sie Entscheidungen treffen etc. Und genau das finde ich, genau das, was wir jetzt die letzten, keine Ahnung, 30 Minuten oder 40 Minuten gesprochen haben, zeigt, was New Work eigentlich ist. Also wollte ich nur mal so den Rahmen spannen, weil ich diesen Gesprächsverlauf so toll fand, weil das sind genau die Dinge, die New Work ausmachen. Fragt die Leute, es ist immer so, ja, was soll ich jetzt denn machen als Organisation? Da muss ich jetzt eine 4-Tage-Woche machen oder muss ich jetzt einen Obstkorb oder muss ich jetzt Meditationskurse einführen, weil die Leute anscheinend, das macht man jetzt so. Nein, frag einfach, das ist deine Organisation und jede Organisation ist individuell. Fragt einfach die Leute, was sie brauchen. Und wenn es eine Einbindung in den Einkaufsprozess des Werkzeugs ist, die Leute fühlen sich wertgeschätzt, sie fühlen sich ernst genommen und sind motiviert. Man kann Menschen nicht motivieren, man kann sie nur selbst, also sie können sich nur selbst motivieren. Von außen funktioniert das nicht. Und ich finde das Nietzsche-Zitat immer sehr gut, wer Leistung will, muss Sinn bieten. Und das ist genau dieses, holt die Leute ab und holt sie ins Boot, nimmt sie mit, wertschätzt sie, wertschätzt ihre Meinung, ihre Qualifikationen, ihre Expertise. Und dann ist die Motivation da, dann brauche ich keine Peitsche mehr, dann brauche ich keine Kontrolle mehr, ob da jetzt das so funktioniert oder nicht. Vertrauen ist auch wirklich das Wort, das gut zusammenbringt.
sind fast schon wunderschöne Abschlussworte. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr so tief reingehen. Wenn ihr jetzt die letzten Minuten zugehört habt, solltet ihr auf jeden Fall wissen, womit ihr euch beschäftigt. Vielleicht habt ihr jetzt keine ganz konkrete Lösung, aber dafür gibt es ja sehr schlaue Leute, die man da auch einfach mal fragen kann. Oder ihr lest ein bisschen den Blog von der Andrea durch über die letzten 8 Jahre und holt euch da vielleicht den ein oder anderen Tipp dann auch nochmal raus. Aber apropos Tipp, vielleicht zum Abschluss nochmal. Hast du vielleicht auch nochmal einen konkreten Tipp? Also wir haben jetzt über sehr viele Themen gesprochen, vielleicht auch nochmal so eine kleine Zusammenfassung oder 1, 2, 3 sehr konkrete Tipps, die ich jetzt sozusagen ab morgen dann auch vielleicht auch meine Organisation auch schon direkt mal anstoßen kann.
Gerne. Also das war mir eh noch wichtig, weil wir haben jetzt sehr über Organisationen, Strukturen, Führungskräfte, also alles sehr weit weg quasi irgendwo gesprochen und nicht bei uns selbst. Und es soll nicht der Eindruck, das wollte ich nämlich auch nochmal unbedingt erwähnen, es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, wenn sich mein Management oder meine Führungskräfte sich nicht mit dem Thema zum Beispiel mentale Gesundheit beschäftigen und sich somit auch nichts in der Organisation tut, dann bin ich quasi, ja, dann kann ich halt auch nichts machen. Also der Eindruck soll nicht sein, weil es muss nicht immer top-down sein, es darf auf jeden Fall auch bottom-up sein. Und jeder von uns arbeitet wahrscheinlich in einem Team, in einem kleineren oder größeren Team, in irgendeinem Arbeitsumfeld und schon da kann man Dinge, Zeichen, wie auch immer, setzen oder Dinge tun und umsetzen, auch im Kleinen. Und dann macht man es halt quasi nur im eigenen Team und nicht in der Gesamtorganisation. Da gibt es vielleicht noch keine Meditationskurse, aber dann schafft man vielleicht für sich im Team, weil die Mehrheit das gerade auch so möchte, irgendwelche Freiräume etc., wo man informellen Austausch etc. hat. Das war mir nur ganz wichtig auch zu sagen, also man muss nicht immer darauf warten, bis die Organisation was tut, sondern man kann auch wirklich selber aktiv werden und das auch so von sich aus in die Organisation dann streuen und teilen. Und so ein paar pragmatische Tipps, also mein Lieblingstipp, den ich auch wirklich immer sehr gerne anwende, und das müssen jetzt auch nicht immer große Fragestellungen sein, das können auch ganz kleine Dinge sein. Ich schaue immer durch die Brille quasi, kann man sagen, bei einer Entscheidung und sage, love it, change it or leave it. Das sind Dinge, die haben wir zwar wahrscheinlich auch schon gehört, das ist jetzt auch nichts Neues, was ich sage, aber mir hilft es immer weiter. Was kann ich tun, wenn ich jetzt in irgendeiner Zwickmühle bin, wo ich selber gerade nicht mehr raus weiß und nicht mehr weiß, okay, soll ich jetzt wirklich das machen, soll ich das machen? Wie gehe ich mit dieser Person um, die mich da vielleicht blockiert in meiner Arbeit oder irgendeinen Konflikt habe? Love it, change it or leave it. Was kann ich tun? Und so komme ich ins Handeln und so komme ich in die Lösung und weg von diesen Ärgern. Also das ist eigentlich so mein Go-To-Tipp, was ich tue. Und dann, was auch noch ganz wichtig ist, das haben wir auch schon ein bisschen herausgearbeitet in unserem Gespräch, diese Komplexität und diese ganzen Eindrücke, die da entstehen in unserer Arbeitswelt, dieser Leistungsdruck, dieses Getriebensein, das führt halt oft dazu, dass man oft nicht im Moment ist. Also wir sind mit den Köpfen immer, da muss ich jetzt noch, in 5 Minuten muss ich jetzt noch mein E-Mail schreiben. Wie schreibe ich denn das? Das ist ein bisschen tricky, weil da muss ich bei der Formulierung aufpassen etc. Da bin ich aber nicht mehr bei dir und bei unserem Gespräch jetzt, sondern da bin ich schon, ich muss vielleicht noch einkaufen gehen. Mist, ich habe den Saft vergessen. Solche Dinge, das sind ganz, ganz viele Dinge. Aber das Wichtigste ist immer der Moment. Und das ist zum Beispiel jetzt unser Gespräch. Und diese E-Mail in 10 Minuten ist jetzt irrelevant. Also immer dieses Zurückholen in den Moment ist ganz wichtig und mit dem Kopf nicht woanders sein als mit dem Körper. Das ist auch ganz stark in der Burnout-Prävention ein ganz wichtiger Faktor, da zu sein, wo man ist. Und da hilft es immer, wie kommt man in diesen Moment wieder zurück? Eine Möglichkeit, wenn man der Typ dafür ist, auch nicht für alle, Meditation. Das ist eben dieses Training, sich immer wieder in den Moment zurückzuholen. Wenn man nicht der Typ dafür ist, was vollkommen okay ist, dann ist es eine ganz leichte Übung für sich selber, die man immer machen kann. Was sehe ich gerade? Was rieche ich gerade? Was höre ich gerade? Was spüre ich vielleicht gerade? Wie fühlt sich, weiß ich, meine Kleidung an oder wo sitze ich gerade drauf? Immer mal so einen kleinen Check-in zu machen. Okay, was tut sich gerade in meinem Umfeld? Was ist da? Was sehe ich da? Was passiert da? Und sobald ich das tue, sobald ich mich damit beschäftige, wie fühlt sich meine Weste an, wie fühlt sich das an oder was sehe ich gerade? Da fliegt gerade ein Vogel zum Beispiel bei meinem Fenster vorbei. Da bin ich da. Dann denke ich nicht an meine E-Mail oder an die To-Dos, sondern bin ich da. Also immer unsere Sinne quasi MP3 nehmen. Und das kann man auch ganz leicht, also das mache ich auch sehr gerne, das ist vielleicht auch noch ein Tipp. Wenn man im Büro ist, wenn man im Office ist, dann hetzt man ja gerne von Meeting zu Meeting. Und manchmal geht man dann auch recht schnell, wenn man sich denkt, ups, ich bin jetzt schon 5 Minuten zu spät, ich sollte mich beeilen. Gerade deshalb einen Gang oder wahrscheinlich mehrere Gänge zurück und ganz bewusst gehen. Also nicht einfach gehen, damit man zum Ziel kommt, sondern ich gehe und schaue, was tut sich eigentlich da gerade links und rechts? Was sehe ich da gerade? Was sehe ich vielleicht auch vor mir? Was sehe ich unter mir auf meinem Weg? Und das ist vielleicht ein Weg von, weiß ich nicht, 10 Meter oder 20 Meter. Und den gehe ich aber achtsam. Und das sind so kleine Dinge, die helfen dann eigentlich schon wieder, sich ein bisschen wieder zu erden und diesen Stress und diesen Druck, auch nur wenn es, weiß nicht, 1 Minute oder 2 Minuten sind, aber das wieder rauszunehmen.
Ja, das sind schon sehr, sehr schöne Tipps und auf jeden Fall sehr, sehr konkrete Tipps. Ich würde den letzten Part vielleicht gerade noch so ein bisschen ergänzen. Du hast jetzt bewusst, vielleicht auch bewusst nicht das Wort Fokus verwendet. Es gibt ja immer gewisse Dinge, die man am Tag erledigen will und die sind meistens ja auch schon irgendwie vorgegeben durch den Kalender, durch den Output oder durch den Auftrag des Kunden vielleicht dann auch. Wenn ihr so ein bisschen, vielleicht auch da nochmal so ein kleiner Lifehack, wenn ihr da reinkommen wollt, auch mal zu überlegen, war das jetzt ein guter Tag und wie kann ich so ein bisschen diesen Stress auch an diesem Tag rausnehmen und eben nicht an diese E-Mail in 10 Minuten schon zu denken. Setzt euch doch mal morgens oder auch am Abend davor kurz hin und überlegt, was ist denn das Ziel des Tages? Was muss ich heute wirklich tun? Was sind die Fokuspunkte? Und da stehen keine 25 Dinge nachher auf der Liste. Also die E-Mail zu schreiben ist kein Fokuspunkt. Aber das Gespräch mit Andrea, das war heute einer meiner Fokuspunkte. Das ist Prio Nummer 1 heute gewesen. Und ich habe nachher noch einen Termin, der hat auch eine sehr, sehr hohe Prio. Die müssen vorbereitet sein. Da muss ich voll da sein. Da mache ich hier nichts anderes. Hier liegt kein Handy. Hier liegt kein irgendwas. Die Benachrichtigungen sind aus. Bei Google Meet ist eingestellt, dass ich jetzt nicht erreichbar bin, etc. Voller Fokus hier in dem Moment auf die Aufnahme mit der Andrea und auch die Vorbereitung. Da war Zeit vorher eingeplant bei mir, dass ich mich entsprechend nochmal drauf vorbereiten kann. Es kann nicht sein, dass ich abgehetzt in diesem Termin ankomme und sage so, hey, lass uns mal schnell den Podcast hier aufnehmen. Und das Gleiche gilt für den anderen Termin heute Mittag auch. Und daran richtet sich mein Tag dann auch aus, wo ich sage, da brauche ich auch Puffer davor und danach, mich vorzubereiten, aber auch nachzubereiten, aber auch wieder runterzukommen. Mal durchzuatmen, Kaffee zu trinken, vielleicht mit einer anderen Person auch nochmal kurz drüber zu sprechen. Und wenn ich diese eine E-Mail dann nicht schreibe, dann schreibe ich die nicht, dann schreibe ich die halt morgen. Weil die hat halt heute nicht diesen Fokus, diese Prio dann auch am Tag für mich gehabt. Und dann kann ich eben halt auch nochmal kurz runterkommen. Und ich weiß auch, am Ende des Tages muss ich mich nicht schlecht fühlen, wenn ich die geschrieben habe, weil das war ja heute gar nicht wichtig. Wenn ihr bei diesem Punkt seid, dass ihr Dinge nicht geschafft habt, obwohl sie wichtig waren, weil sie auf eurem Zettel standen, dann mal am Ende des Tages auch zu reflektieren, was habe ich denn heute erreicht? War das jetzt ein guter Tag? War das jetzt eher so ein durchschnittlicher Tag? War das ein schlechter Tag? Und wenn es eher nur so ein durchschnittlicher oder schlechter Tag war, dann auch mal so ein bisschen in die Reflexion reinzugehen, warum war das denn so? Lag das jetzt, weil ich fremdgesteuert war, weil der Chef die ganze Zeit in der Tür stand und mir meine Fokustermine kaputt gemacht hat? Habe ich mir zu viel vorgenommen? Kam zu viel Ungeplantes rein? Und dann zu überlegen, was kann ich daran ändern? Und da hast du jetzt gerade schon ein paar schöne Tipps dann auch genannt, was man tun kann. Aber auch zu überlegen, wen kann ich fragen oder wen kann ich einbinden, um es vielleicht von extern auch zu ändern? Also auf den Chef oder auf die Führungskraft zu oder Chefin zuzugehen, zu sagen, hey, ich habe zu viele Termine am Tag, das funktioniert nicht mehr. Und da entsprechend dann auch reinzugehen und zu sagen, hey, passt so nicht, wir müssen daran etwas ändern. Und das kann man auf jeden Fall jeden Tag noch einmal komplett sich überlegen, am Morgen einfach 2 Minuten und am Abend vielleicht auch einfach nochmal 2 Minuten drüber nachdenken, vielleicht auch einfach aufschreiben und dann kann man da auch jeden Tag ein Stück dran arbeiten. Ja, ihr merkt, wir können auf jeden Fall richtig, richtig viel machen. Die Andrea hat sehr viele Tipps. Ich hoffe, ihr habt wieder was mitgenommen hier in dem Podcast. Andrea, haben wir noch irgendetwas vergessen, was wir den Gästen da draußen noch an die Hand geben sollten?
Puh, also es gibt wahrscheinlich noch sehr, sehr viel, wie du sagst, zu erzählen. Also man kann da wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Wichtig ist, auch auf sich selbst zu achten. Also das ist in der heutigen Zeit ganz wichtig. Es sind ganz viele Einflüsse, wie wir heute auch in der Stunde gesehen und gehört haben, viele Beispiele aufgezeigt haben. Und da ist ganz wichtig, immer auch bei sich zu bleiben und zu schauen, tut's mir noch gut, wo ich mich bewege in meinem Umfeld. Und das ist eigentlich immer die wichtigste Ausgangsbasis. Also das könnte man vielleicht zum Schluss noch gut dazufügen.
Dann halten wir doch daran auf jeden Fall fest. Wenn ihr jetzt einmal in den Blog von der Andrea reinlesen wollt, Karrieregeflüster, entweder googelt ihr einfach mal danach oder ihr schaut unten in die Shownotes rein. Da haben wir das alles einmal verlinkt und da könnt ihr das Profil von der Andrea einmal aufrufen, falls ihr sie gerne kontaktieren wollt, beziehungsweise falls ihr die 8 Jahre Wandel des New Works einmal im Blog nachlesen wollt, kleine Lebensaufgabe vielleicht, dann könnt ihr das nochmal nachlesen, was sie da so schreibt und das Ganze natürlich einmal abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über Feedback freuen zu der Folge wieder. Wie fandet ihr das? Hat euch das weitergeholfen? Wie war der Input? Und kontaktiert mich doch dazu einfach sehr, sehr gerne mal auf LinkedIn oder schreibt mir einfach an modernwork@seibert.group. Und ansonsten würde ich mich noch sehr über eine Bewertung, ein Like, je nachdem auf welcher Plattform ihr gerade seid, sehr, sehr freuen. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, weil das ist dann der Lohn für die Arbeit, die Andrea und ich hier gerade getan haben, indem wir mitkriegen, ob euch das Ganze geholfen hat und ob wir das denn weitermachen sollten. Wenn ihr jetzt selbst mal hier vielleicht beim Podcast dabei sein wollt oder wenn ihr ganz konkrete Fragen habt, wie wir das vielleicht bei Seibert machen oder ihr euch einfach mal ein bisschen austauschen wollt, kontaktiert mich doch auch sehr, sehr gerne einmal mal dazu. Ich tausche mich da immer gern bei einem digitalen Kaffee aus oder wir sprechen auch einfach mal über was ganz Konkretes, was im Team vielleicht gerade ansteht. Und vielleicht kann man auch ein bisschen KI oder Technik noch mit reinbringen, um da das ein oder andere ein bisschen zu unterstützen. Andrea, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind auf jeden Fall immer wieder sehr, sehr tief in einzelne Themen rein. Wir haben auch das breite Feld New Work, glaube ich, sehr, sehr gut erklärt. Wer jetzt nicht weiß, was New Work ist, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir haben es jetzt ziemlich gut erklärt und sollten da auf jeden Fall ein bisschen geholfen haben. Danke dir für deine Zeit und euch da draußen. Macht's gut.
Dankeschön. Tschüss.